NZZ Akzent. Thomas, ich habe mich ganz besonders gefreut auf die heutige Aufnahme als Historikerin, denn wir tauchen jetzt ja zusammen in die jüngere Geschichte ein.
In die Geschichte, ja. Nicht in ein besonders erfreuliches Kapitel der Geschichte, aber in die Geschichte. Ja, wir beginnen im Jahr 1985, 1. Februar, Gauting, ein kleiner Ort in der Nähe von München. Kurz nach 7 Uhr morgens klingelt es am Gartentor von Ernst Zimmermann. Ernst Zimmermann ist ein Rüstungsunternehmer. Es klingelt eine Postbotin, die einen Brief abzugeben hat und sagt, sie müsse dafür eine Unterschrift haben. Zimmermann lässt sie zum Haus kommen und in dem Augenblick stürmt ein Mann mit einer Maschinenpistole hinzu, überwältigen Zimmermann und seine Frau, schleppen ihn ins Schlafzimmer und erschießen ihn dort mit ein paar Genickschüssen.
Okay. Also wie eine Hinrichtung?
Eine Hinrichtung, ja, genau. Es ist eine zielgerichtete, brutale Tat und gilt als erster Mordanschlag der dritten Generation der Roten Armee-Fraktion, der RAF.
Dieser dritten Generation gehörte auch Daniela Klette an, die kürzlich in Berlin festgenommen wurde. Doch andere sind noch immer untergetaucht. Warum die letzten RAF-Terroristen so schwer zu fassen sind, erklärt Feuilleton-Redaktor Thomas Riebi. Ich bin Marlene Oeder.
Ich darf Sie recht herzlich im Landeskriminalamt Niedersachsen begrüßen.
Thomas, da ging der deutschen Polizei also ein ziemlich großer Fisch ins Netz mit Daniela Klette.
Das ist heute ein sehr bedeutender Tag.
Am 27. Februar konnte die Polizei von Niedersachsen an einer Pressekonferenz einen Fahndungserfolg vermelden, wie sie ihn schon lange nicht mehr hatte.
Deswegen sehen Sie mich hoch erfreut.
Daniela Klette, die RAF-Terroristin der dritten Generation, war gefasst worden. Sie war 30 Jahre lang untergetaucht. 20 Jahre lang oder mehr als 20 Jahre lang lebte sie unauffällig in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Ja. Und in dieser ganzen Generation der RAF, die manchmal fast als Phantom erschienen war, war da wieder mal etwas Greifbares und die Hoffnung damit natürlich auch verbunden, dass sich neue Erkenntnisse zur Geschichte der RAF und zu den noch unaufgeklärten Morden ergeben würden.
Ja, also aber das ist eben diese dritte Generation der RAF.
Das ist die dritte Generation, die sogenannte
der RAF. Also was bedeutet das denn, die dritte Generation der RAF?
Dritte Generation, um das zu verstehen, muss man vielleicht kurz in die Geschichte der RAF zurückblenden, die sich so Ende der 60er Jahre, Anfang 70er Jahre bildet um zwei zentrale Figuren, Andreas Baader, Ulrike Meinhof. Man sprach damals zunächst auch von der Baader-Meinhof-Gruppe.
Komplex.
Genau, Baader-Meinhof-Komplex. Das waren radikalisierte linke Studenten und Studentinnen, die sich auflehnten einerseits gegen ihre Eltern und deren Rolle im Dritten Reich. Dann kam der Protest gegen den Vietnamkrieg dazu, das Aufflammen der Bürgerrechtsbewegung in den USA.
Also das so hat klassische 68er-Anliegen.
Klassische 68er-Anliegen, nur einfach sehr, sehr viel radikaler und mit der Bereitschaft eben auch Gewalt anzuwenden, um die Ziele durchzusetzen.
Okay.
Weil sie überzeugt waren, dass das nur mit Gewalt geht. Das haben sie dann mit Sprengstoffanschlägen, mit Entführungen von Spitzenvertretern von Politik und Wirtschaft versucht. Da ging es auch immer wieder darum, inhaftierte RAF-Mitglieder frei zu pressen, indem man Staatsanwälte oder Politiker oder Wirtschaftsführer entführt hat.
Also die brachten den Staat, also damals die BRD, wirklich an den Rand des Abgrunds.
Ja, das kann man sagen. Sie brachten ihn an den Rand des Abgrundes. Allerdings blieb der Staat hart. Er ist auf die Forderungen nicht eingetreten. Sie sind gescheitert mit dem Versuch, ihre inhaftierten Mitglieder, unter anderem Andreas Baader, zu befreien.
Also die zweite Generation,
die zweite ist das, die dann das versucht hat. Sie sind gescheitert und sind am Schluss dann auch im Gefängnis gelandet.
Okay. Man könnte natürlich eine ganze Podcast-Staffel machen über diese Baader-Meinhof-Gruppe. Aber wir sprechen jetzt über die dritte Generation und die kommt wohl jetzt ins Spiel.
Genau, die dritte Generation beginnt sich zu bilden, nachdem eben die zweite Generation mit dem Anliegen gescheitert ist, ihre Kollegen frei zu bekommen. Die zweite Generation war auch schon inhaftiert damals, mindestens zum Teil. Und dann hat sich die dritte Generation Anfang der 80er Jahre gebildet, wobei schon da ist es nicht ganz klar, wer wann was gemacht hat und wie stark, wie gut die organisiert waren.
Aber eben diese Daniela Klette gehörte dazu.
Daniela Klette gehörte dazu. Ob sie von Anfang an dazu gehörte, weiß man nicht. Aber sie hat sich sicher im Laufe der 80er Jahre dieser Bewegung angeschlossen.
Und die Ziele sind dieselben?
Die Ziele sind insofern dieselben, als es der Kampf gegen den internationalen Imperialismus war. Vielleicht noch ein bisschen ideologisierter als bei der zweiten Generation. Und vor allem das Ziel, Gefangene frei zu pressen, das stand nicht mehr im Vordergrund. Es war ein ideologischer Kampf. Ja. Und in diesem ideologischen Kampf haben die Terroristen der dritten Generation von den Fehlern der ersten und zweiten Generation gelernt.
Ah, okay, inwiefern?
Sie waren wesentlich skrupelloser und sie waren absolut bereit, kaltblütig zu töten. Also die Ermordung von Zimmermann war ja eine Hinrichtung im Grunde. Und das bereitete ihnen überhaupt keine Schwierigkeiten. Das kann man am nächsten Mord, der nach Zimmermann folgt, gut illustrieren. Am Sommertag im August 1985 in Wiesbaden, eine Diskothek. Eine der RAF-Anführerinnen lockt dort einen GI, einen amerikanischen Soldaten aus der Disco. Wahrscheinlich mit dem Versprechen auf ein paar schöne Stunden. Am nächsten Tag wird dieser Soldat tot im Wald gefunden mit einem Genickschuss. Und wenige Tage später explodiert auf der Rhein-Main Airbase in Frankfurt eine Bombe. Über 20 Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte, zwei Tote. Also ein schreckliches Attentat.
Okay. Das hat natürlich einen Zusammenhang jetzt.
Das hat einen Zusammenhang. Auch dieses Attentat wurde von der RAF verübt. Sie hat sich dazu bekannt. Und es war klar, dass die Ermordung dieses amerikanischen Soldaten nur deshalb gemacht wurde, um an seine ID-Card zu kommen. Mit dieser ID-Card gelang es dann einem der Mitglieder, ein Auto, einen VW Passat, auf der Rhein-Main Airbase abzustellen, also weil er durch die Passage konnte. Und da drin war diese Bombe deponiert.
Okay. Genau. Und das Motiv?
Das Motiv im Bekennerschreiben heißt es, es richte sich gegen die Welteroberungsgelüste der USA und speziell ihres Präsidenten, des damaligen Präsidenten Ronald Reagan.
Okay.
Und es zeigt einmal mehr die Skrupellosigkeit der dritten Generation. Das hat dann sogar Teile der linken Sympathisanten erschreckt, weil sie gesagt haben, dass ein einfacher Soldat getötet werden muss, ein Mensch, der überhaupt nicht dem Feindbild entspricht, das die RAF hat, das geht im Grunde nicht, hat ihnen sehr viel Sympathien gekostet.
Okay. Aber auch die erste und die zweite Generation war ja skrupellos, also die politischen Morde, die Entführungen.
Sie waren skrupellos, natürlich, aber es zeigt sich doch eine neue Dimension. Die Aktionen sind kaltblütiger, es ist mehr aus dem Untergrund heraus. Bei der zweiten Generation, da fand ja fast alles vor offener Kamera statt. Die Leute haben sich geäußert in Statements, das tun die nicht mehr. Sie sind wirklich im Hintergrund, im Untergrund. Und sind vor allem eben auch sehr gut vernetzt mit anderen Terrorgruppen.
Okay. Und eben die Polizei jagt sie seit 30 Jahren. Die dritte Generation bleibt irgendwie wie ein Phantom, hast du vorhin gesagt. Sind sie also auch irgendwie gerissener als die Vorgänger?
Sie sind gerissener, sie sind sehr viel vorsichtiger, viel professioneller, viel gerichteter, viel mehr aus dem Hinterhalt heraus. Sie machen nicht viel Aufhebens von sich. Das zeigt sich dann beim nächsten großen Attentat Ende November, kurz nach der Wende.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ist heute von Terroristen ermordet worden.
Alfred Herrhausen, der Chef der Deutschen Bank, macht sich am Morgen kurz nach 8 zur Arbeit auf mit seinem Dienstauto. Er wird vom Fahrer gefahren in Bad Homburg und nach wenige hundert Meter von seinem Wohnhaus entfernt entlädt sich eine Bombe, explodiert eine Bombe. Das Auto wird in die Luft geschleudert, dreht sich, landet wieder. Herrhausen wird sofort getötet dabei, sein Fahrer wird schwer verletzt. das ist eben sehr professionell organisiert, so professionell wie die zweite Generation und die erste nie gearbeitet hat.
Also wie
es
denn?
War eine Bombe, die deponiert war auf einem Fahrrad, das dort am Rand der Straße stand. Und das Ganze war gekoppelt mit einer Lichtschranke. Und als das Auto die Lichtschranke durchfahren hat, ist diese Bombe detoniert. Also das war unheimlich professionell organisiert. Man hat die Lebensgewohnheiten von Herrhausen genau gekannt. Man wusste, wann geht er zum Haus aus. Und das, also generalstabsmäßiger als das, was die erste und zweite Generation gemacht haben.
Okay. Und keine Spuren?
Nein, es gab dann am gleichen Tag einen Bekenneranruf. Es gab ein Bekennerschreiben. Man fand am Tatort ein DIN A4-Blatt mit dem RAF-Symbol drauf. Aber Spuren, die auf effektive Täterinnen oder Täter hinweisen würden, Fingerabdrücke, gab es tatsächlich keine. Die Aktion kam scheinbar aus dem Nichts. Die Polizei war ratlos.
Okay, also wieder dieses Gefühl, die dritte Generation ist wie ein Phantom.
Wie ein Phantom. Die Polizei und der Staatsschutz wussten nicht einmal genau, wie viele Leute da überhaupt zum engeren Kreis gehören. Man hatte nur Vermutungen über die Namen der Rädelsführer, was bei den anderen früheren RAF-Terroristen völlig anders war. Das war vergleichsweise transparent. Und eben, sie haben vor allem auch gelernt, sehr unauffällig zu agieren. Das zeigt dann exemplarisch vielleicht das letzte große Attentat oder man muss das sagen, der letzte Mordanschlag der dritten Generation.
Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwedder ist offensichtlich von Terroristen ermordet worden.
Im April 1991 wird Detlef Karsten Rohwedder, der Präsident der Deutschen Treuhandanstalt, in seinem Haus in Düsseldorf erschossen, aus großer Distanz, über 60 Meter, mit einem präzisen Schuss.
Dafür spricht nicht nur ein Bekennerschreiben der RAF.
Wieder gibt es am Tatort keine Spuren oder fast keine Spuren, muss man sagen. Die Polizei tappt lange im Dunkeln, sodass auch die Idee aufkommen konnte, wiederum, das sei gar kein Attentat der RAF gewesen, sondern es sei ein Vergeltungsattentat der Stasi, also des ehemaligen DDR-Geheimdienstes gewesen.
Die das bewusst auf die RAF lenken wollte.
Die das bewusst auf die RAF lenken wollte. Es gab auch damals natürlich wieder Bekennerschreiben und man hat dann gesagt, ja, aber diese Bekennerschreiben sind nicht ganz so im typischen RAF-Jargon abgefasst, stimmt alles nicht, es ist alles zu gut gemacht.
Ja. Also weil die RAF so professionell und eben ohne Spuren zu hinterlassen agierte und wie ein Phantom auftrat, gab es auch Verschwörungstheorien.
Genau, weil man das Gefühl hat, es ist zu absichtsvoll auf die RAF hin gelenkt und entspricht im Vorgehen nicht ganz dem, was man sich von der RAF gewohnt war. Allerdings blieben das Gerüchte. Es hat sich dann gezeigt, dass in einem Handtuch, das am Tatort gefunden wurde, ein Haar gefunden wurde.
Also doch nicht der perfekte Mord.
Doch nicht der perfekte Mord. Man muss allerdings sagen, das Bundeskriminalamt hat diese DNA-Analyse gemacht. 10 Jahre nach der Tat konnte es vom Bundeskriminalamt als Haar von Wolfgang Grams, also eines der Terroristen, der als Kopf oder als einer der Köpfe der dritten Generation gilt,
erwiesen werden. Okay, aber dann haben die Ermittler endlich eine Spur.
Sie haben endlich eine Spur, nur bringt die wenig, weil Wolfgang Grams damals bereits nicht mehr gelebt hat. Ach. Er wurde 1993 bei einer Polizeiaktion erschossen oder hat sich selbst erschossen, das ist bis heute nicht ganz klar. Jedenfalls ist er tot und kann nicht mehr belangt werden, nicht mehr befragt werden. Die Fahndung nach weiteren RAF-Mitgliedern läuft immer weiter, auch nach Daniela Klette, weil man sich immer bewusst sein muss, und das ist heute noch so, von den 10 Morden, die ihnen mutmaßlich zur Last gelegt werden können, sind 9 nicht aufgeklärt. Allerdings, heute, also zum heutigen Zeitpunkt, ist die RAF bereits Geschichte. 1989 hat sie sich aufgelöst.
Das Bundeskriminalamt hat es offiziell bestätigt, das RAF-Schreiben ist echt.
Sie hat den Medien ein Schreiben zukommen lassen, in dem sie formell erklärt, dass sie jetzt als Organisation aufhört zu existieren.
In dem Brief hatte die Rote Armee-Fraktion gestern ihre Selbstauflösung bekannt gegeben.
Okay, also die RAF, dritte Generation, hat sich aufgelöst damals, aber beendet sind die Aktionen ja noch nicht.
Die politisch motivierten Aktionen in dem Sinn, wobei das ist alles ein bisschen undurchsichtig, sind wahrscheinlich beendet. Mhm. Allerdings haben die noch flüchtigen Mitglieder der dritten Generation, eben unter anderem auch Daniela Klette, in der Zeit, seit damals mutmaßlich etwa 9 oder 10 bewaffnete Raubüberfälle auf Geldtransporte und Supermärkte verübt, um an Geld zu kommen. Ob davon auch Geld an terroristische Organisationen abgeflossen ist, weiß man nicht. Da wüsste man jetzt gern, was Daniela Klette zu sagen hat, wenn
aber
sie etwas sagen würde.
Die lebten immer versteckt, anonym, im Untergrund. Wie geht das?
Daniela Klette hat unter einem falschen Namen gelebt. Sie nannte sich Claudia Ivone, hatte einen gefälschten italienischen Pass. Das scheint so, dass das über Jahre irgendwie kein Problem war. Sie wird ja von ihren Nachbarn, die da in den Medien ausführlich zu Wort gekommen sind, als freundliche, umgängliche Frau geschildert. Da fragt man vielleicht auch nicht unbedingt nach, nicht? Und es war ja letztlich auch ein bisschen dem Kommissar Zufall zu verdanken, dass man sie dann gefunden hat über eine Software, die Bilderkennung macht. Also der Aufwand war so, dass man ihn nur schon von einem, zwei Jahren gar nicht hätte machen können. Hätte sie ohne diese Mittel gar nicht gefunden.
Und jetzt eben Daniela Klette ist jetzt in Gewahrsam. Das heißt, die Suche nach diesem Phantom ist jetzt endgültig vorbei, oder?
Sie ist fast beendet. Zwei Komplizen von Daniela Klette sind nach wie vor auf der Flucht. Und jetzt kommt es sehr stark darauf an, was Daniela Klette bereit ist zu sagen. Sie wüsste wahrscheinlich einiges. Auch über Dinge, die man ihr selbst nicht zur Last legen kann. 30 Jahre lang hat man nach diesen Leuten gesucht, muss man sich bewusst sein. 9 der 10 Morde, die sie begangen haben, mutmaßlich sind nicht aufgeklärt. Und Daniela Klette ist eine der wenigen Personen, die dazu etwas sagen kann. Und es wäre eben nicht nur als Geschichtsschreibung wichtig, etwas zu erfahren, sondern auch für die Angehörigen dieser Opfer, der RAF-Opfer, die immer wieder sagen, ich möchte wissen, wer meinen Vater umgebracht hat, um dieses düstere Kapitel wenigstens einigermaßen schließen zu können.
Danke, Thomas. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch. Danke dir.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.